Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute sind wir zu zweit, Gerd Evenunger und ich. Hallo Gerd.
Hallo Tom, ich freue mich wie immer von dir zu hören.
Mir geht es ebenso, wenngleich ich mir überlegt habe, das nächste Mal, wenn du auf Reisen gehst, dann kriegst du die Anweisung mit auf den Weg gebracht, dass du dein Mikro bünd nehmen musst. Du bist also immer noch ohne Mikro unterwegs, das wird man ja auch hören, aber sobald du wieder zurück bist, hast du auch dein Mikro wieder und dann darfst du eben nicht wieder irgendwo hinfahren und das zu Hause lassen. Das also als dienstliche Anweisung hier an der Stelle.
Nie wieder ohne Mikro.
Nie wieder ohne Mikro, genau. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir stürzen uns in ein ganz, ganz interessantes Thema und das Thema lautet sozusagen aus philosophischer Betrachtung heraus, der Mensch als vernunftbegabtes Wesen.
Ja, ein schönes Thema.
Ein super schönes Thema, besonders in der jetzigen Zeit, in der man eigentlich das Gefühl hat, Vernunft, ja, ist aus irgendwie so. Also ich weiß nicht. Also bevor wir auf das Philosophische kommen und auf die mögliche Perspektive kommen, die es ja definitiv gibt, das ist ja die gute Nachricht. Vielleicht erstmal die Frage: wo siehst du im Moment denn so allgemein Vernunft vorherrschen, vernünftige Entscheidungen dominieren?
Ja, also in Deutschland ist das gerade, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu verorten. Ich glaube, Deutschland hat ganz grundlegende Axiome der Aufklärung einfach nicht verstanden und fällt wieder zurück in sowas ganz Voraufgeklärtes. Im Westen ist es generell so. Ich weiß nicht, kenne jetzt nicht den Diskussionsstand in allen europäischen Ländern, aber das, was so aus den USA auch rüberschwappt, das ist auch alles sehr, sehr unvernünftig. Vernünftig scheint mir gerade, kriegen wir es Haue, wenn ich das sage, das Land mit R.
Oh Gott, Rumänien?
Ich glaube, sehr vernünftig, sehr rational, sehr, sehr diplomatisch und auch sehr agiert gerade Russland, ne? Und das agiert auch gerade China, agiert auch gerade sehr, sehr rational, sehr vernünftig. Wir haben diese Balance gerade nicht, das ist richtig.
Also ich stimme dir grundsätzlich zu, allerdings du hast, glaube ich, auch den Begriff der Diplomatie gerade genannt. Den hat Russland für mein Empfinden mittlerweile verlassen. Also es ist immer noch diplomatischer als der Westen, der ja nun von Diplomatie scheinbar noch nie irgendwas gehört hat. Also auch da gibt es irgendwie Rückfälle in, ich weiß gar nicht wann, irgendwie Steinzeit oder so. Also ich habe ja Putins Reden, auch die vom 24. Februar, die kommt jetzt demnächst als Audio in übersetzt, ist immer was, ich habe nichts getrunken, glaub mir das, ich weiß auch nicht. Kommt jedenfalls demnächst als Audio, die habe ich eingesprochen, die ist etwas länger. Und da ist es schon so vernünftig, allemal, pragmatisch allemal, zielgerichtet und interessengerichtet allemal. Aber die Diplomatie spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle, habe ich den Eindruck.
Nee, das ist richtig. Aber ich glaube, das, was Russland aktuell vom Westen auch noch mal ganz grundlegend unterscheidet, ist, Russland macht so Clausewitz, ne? So, Krieg ist Politik mit anderen Mitteln, ne? Ja. Ich glaube schon, dass das rational ist. Und ich glaube auch schon, dass Russland immer noch auf Diplomatie setzt. Der Krieg hat angefangen am 24. Februar. Und ich glaube, 2 Tage später oder 3 Tage später saßen die Ukraine und Russland irgendwie am Verhandlungstisch in Weißrussland.
Ne? Ja.
Und diese es wurde eigentlich sofort verhandelt. Ne? Sofort ging es darum, wie lösen wir das wieder auf. Hintertrieben hat diese Verhandlungen die EU und die USA und Großbritannien. Ne? Also
Ja.
Die haben jedes Mal, wenn die da am Verhandlungstisch saßen, dann gab es irgendwie die Zusage von Waffenlieferungen und sonst was. Also das wurde vom Westen hintertrieben.
Ja. Also ich find's ganz interessant. Wir wollen aber das Thema Ukraine auch gleich wieder verlassen, auch wenn es natürlich irgendwo so mehr oder weniger über die.
Schwingt wahrscheinlich immer mit
jetzt. Es schwingt immer mit. Ja. Aber trotzdem finde ich es ganz interessant. Ich habe wie hieß er denn? Ich muss mal eben nachgucken. Johannes Warweg, Politikwissenschaftler, der ja auf Deeskalation setzt und warte mal eben, mein Hund. Maddox, entspann dich mal. Okay. Aus. Schluss. So, geh mal da runter. So, schneide ich raus oder so. jedenfalls der Johannes Warweg, der ja auf Diplomatie setzt und der mit Leuthäuser Schnarrenberger zusammensaß. Und die hat was ganz Interessantes gesagt. Da dachte ich so, okay, das sagt eigentlich alles aus. Die sagte so, ja, mal angenommen, wir würden jetzt sagen, Russland kriegt jetzt die Volksrepubliken, den Donbass und die Krim, weiß ich gar nicht, ob sie die auch noch erwähnt hat, die hat sie, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber kriegt also die Ostgebiete und den Süden und der Rest der Ukraine gehört dann eben der Westukraine. Das wäre ja durchaus ein Szenario, das als Verhandlungsmasse durchaus erfolgversprechend wäre. Hat sie dann hinterher gesagt, da wird er sich doch niemals drauf einlassen. Und das finde ich so interessant, weil...
Woher weiß sie das denn, wenn sie noch gar nicht mit ihm gesprochen hat?
Ich weiß es auch nicht. Und letztlich lief es darauf hinaus, meine Interpretation ihrer Aussage ist, dass er das eben, dass sie das nicht wollen, dass er das will oder so. Also, nee. Weil sie bringt sie eine absolut konstruktive Idee auf den Tisch, um dann zu sagen, ja, aber das würde Putin ja sowieso nicht wollen. Und da frage ich mich, also jetzt sind wir dann wirklich, wir können jetzt im fließenden Übergang die Ukraine verlassen sozusagen. Aber da frage ich mich dann, was hat denn diese kurze Aussage auch nur ansatzweise mit Vernunft zu tun? Also
ja, gar nicht.
Nee, also das war jetzt auch eine rhetorische Frage. Also das ist ja.
Ich glaube, das schwankt eben immer so, ne? Also es gibt so lange, wie mag man das nennen, lange Wellen der Geschichte, ne? Und es gibt immer mal wieder so ein Aufblühen von Vernunft und dann gibt es wieder so einen Niedergang von Vernunft. Das hängt immer sehr stark mit so einem historischen Horizont zusammen und im Moment ist es zumindest bei uns so, dass die Vernunft am Niedergang ist. Das merkt man auch ganz stark in den Diskussionen. Die Leute sind sowohl in den öffentlichen Diskussionen als auch in den Diskussionen, die dann irgendwie auf Twitter oder in sonst irgendwelchen sozialen Medien geführt werden. Die Leute sind gar nicht mehr in der Lage zu diskutieren und ihr Argumente abzuwägen. Es geht eigentlich nur noch darum, sich gegenseitig irgendwas um die Ohren zu hauen. Und das war's, ne? Sozusagen der Austausch, der Dialog, das vermögen wir hier, glaube ich, gar nicht mehr. Und das spiegelt sich auf allen Ebenen wieder, sowohl in den sozialen Netzwerken, privat, als auch in den Medien, aber eben auch international, ne? Es gibt keine Diplomatie mehr von unserer Seite. Wir haben Diplomatie abgebrochen. Wir wollen jetzt eigentlich nur noch jetzt in dem aktuellen Konflikt Russland auf die Fresse hauen. Und das soll am Boden liegen. Das ist weder eine vernünftige noch eine rationale Position, ne?
Also, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, also das Problem hängt zum Beispiel meiner Meinung nach auch immer noch mit diesem, scheinbar Nebenkriegsschauplatz Cancel Culture und Wokeness zusammen, weil diese beiden Richtungen, glaube ich, tatsächlich viel, viel dominanter sind, als man das glaubt. Wokeness zum Beispiel auch irgendwie Genderei und Identitätsgeschichten spielen in vielen Behörden eine Rolle, in Schulen eine Rolle, in der Politik eine Rolle, in Unternehmen zunehmend eine Rolle. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein kleines Thema von ein paar durchgeknallten Identitätsnerds ist oder so, sondern das ist meiner Meinung nach ein wirklich gesellschaftliches Problem, das zur fehlenden Vernunft beiträgt. Denn es geht meiner Meinung nach immer mehr zum einen um Befindlichkeiten ausgewählter Opfergruppen, ob es die jetzt wirklich gibt oder nicht, oder ob sie wirklich Opfer sind oder erst zu Opfern gemacht werden durch eine erhöhte Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Aber diese Opferkonstruktion, die führt halt dazu, dass es dann eben auch nur, und damit sind wir dann beim Punkt, den ich meine, dass es dann tatsächlich nur eine richtige Reaktion gibt auf, was weiß ich nicht, Mehrgeschlechtlichkeit oder so, oder wenn jetzt irgendwie, wie heißt er da, Tessa Ganserer, wenn der jetzt sagt irgendwie, ja, ich bin jetzt eine Frau, und ich gehe jetzt auch in die Frauensauna, da gab es vor kurzem dann so eine Geschichte, wo ich dann denke, so, ja, was ist denn mit der anderen Opfergruppe, nämlich der Frauen, die vielleicht keinen Bock drauf haben, dass Ganserer da... Dass da eine Transe hockt, um es mal abzukürzen, ja, genau. Mhm. Und das ist das eine, und das andere ist, dass wir, und das ist ja speziell in Corona unglaublich hochgespült worden, dass wir eigentlich unhinterfragten Meinungen oder unbewiesenen Meinungen und Behauptungen glauben müssen und gar nicht daran glauben dürfen, was uns zum Beispiel irgendwie ein Tierarzt erzählt oder so. Ja. Gleichzeitig aber es überhaupt keine Falsifizierbarkeit mehr zu geben scheint. Also ja. Es scheint überhaupt es scheint das, was als Meinung, als Fakt geschaffen wird, das ist dann auch Fakt. Und es gibt dann, wenn sich genügend erstmal darauf geeinigt haben, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, habe ich ja eben schon angesprochen, die Medien natürlich habe ich eben noch nicht genannt, die spielen natürlich auch noch eine extrem wichtige Rolle. Wenn sich bestimmte Gruppen darauf geeinigt haben, ja, das stimmt, dann stimmt das halt. Und dann ist eine Falsifizierbarkeit, spielt dann schlicht keine Rolle mehr, denn es ist ja eigentlich alles erklärt. Und auch das ist natürlich das glatte Gegenteil von Vernunft.
Ja, ja, das ist zumindest das Gegenteil von Aufklärung. Aber da sprichst du natürlich auch was an, was im Diskurs um LGBT und Identitätspolitik, was da immer wieder vergessen wird, ist die Herkunft der Identitätspolitik. Ich finde, das spielt eine wichtige Rolle, und da deutet sich dann auch schnell an, dass da ein riesiger Coup geglückt ist. Identitätspolitik war ursprünglich die reaktionäre Antwort auf den Universalismus der Aufklärung. Ne? Es gibt Universalismus der Aufklärung, war es gibt Menschenrechte, die stehen allen zu und so weiter und so fort. Mhm. Und in der Romantik oder ja so im Umfeld der Romantik gab es dann eben identitätspolitische Bestrebungen, die gesagt haben, Wie könnt ihr so die Allgemeinheit über das Individuum stellen? Meine Befindlichkeit, ne? Meine Liebe, mein was auch immer.
Ne? Ja, komplett elitärer Ansatz dann eben auch.
Es ist ein absolut komplett elitärer Ansatz, der aber reaktionär war und sich gegen die Aufklärung richtete. Ne? Gegen den Universalismus der Aufklärung. Und heute. Und das ist der Coup, der dann gelang. Heute sind eigentlich diejenigen Kräfte, die sich für progressiv halten. Ne? Linke, aus dem linken Spektrum, aus dem emanzipatorischen Spektrum, die haben eine absolut reaktionäre Lehre, nämlich die identitätspolitische Lehre, übernommen.
Klimaschützer glauben, übrigens auch, ne?
Ja, Klimaschützer. Und glauben, das sei ein emanzipatorischer, ein progressiver Schritt nach vorne. Es ist nicht, im Kern ist das absolute Reaktion. Es ist völlige Gegenaufklärung. Mhm. Ne? Und auch das Zweite, was du angesprochen hast, das ist natürlich das, was sich vor allem in den Medien ereignet, ist, dass wenn man etwas immer wieder wiederholt, ne? Wenn man sozusagen, man lässt andere Sachen gar nicht zu, man stiftet eine Erzählung. Mhm. Und diese Erzählung, dieses Narrativ, ist dann die Wahrheit. Ganz unabhängig davon, ob das von Fakt gestützt wird, ob das wissenschaftlich gestützt wird, ob das gesellschaftlich gestützt wird, sondern das ist das Narrativ und darin richten wir uns aus. Das ist natürlich die reine Gegenaufklärung. Ne? Deutschland ist in seinem jetzigen Zustand meines Erachtens in einem Zustand der absoluten Reaktion des absoluten Revanchismus, das hat mit wirklich emanzipatorischen, progressiven Werten gar nichts mehr zu tun, was gerade in Deutschland passiert.
Ja.
Und man kann das, glaube ich, auch deutlich zeigen, finde ich.
Ja. In dem Zusammenhang tatsächlich doch nochmal kurz zur Ukraine, weil das irgendwie ein ganz gutes Beispiel ist. Es wird ja auch von, ich hatte ja eben den Politikwissenschaftler angesprochen oder vor kurzem Ulrike Gero. Es gibt ja einige Stimmen, gibt es ja glücklicherweise, die versuchen da irgendwie eine differenziertere Sicht auf die Dinge zuzulassen. Aber auch die, das finde ich ganz interessant. Ich meine, gut, es kann natürlich auch sehr gut sein, dass sie das schlicht und ergreifend auch glauben. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie da irgendjemandem nach dem Mund reden oder so. Aber es ist allgemeiner Konsens, dass wir es mit einem Angriffskrieg zu tun haben, der auf jeden Fall verurteilt werden muss. Und selbst diejenigen, die halt diplomatische Lösungen präferieren, sind oft dabei, dann erstmal vorauszuschicken, natürlich ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und das verurteile ich natürlich. Damit nehmen sie sich natürlich tatsächlich schon die Möglichkeit, in diesem Bereich dann auch ein bisschen größer zu gucken. Ich meine, Gero hat es ja trotzdem gemacht. Sie hat ja trotzdem über 2008, 2014 gesprochen, hat über den Putsch gesprochen, hat über den Bürgerkrieg gesprochen oder hat es versucht bei Lanz. Man konnte ja da gar nicht von einem Gespräch sprechen. Das war ja keins. Das war ja ein Tribunal. Sie hat es trotzdem versucht. Aber im Grunde genommen bremst man sich natürlich mit diesem Opener schon selbst aus. Denn wenn man es tatsächlich differenziert betrachtet, möchte, wäre es eigentlich für mich naheliegend zu sagen, ja, lass uns mal nicht jetzt darüber diskutieren, ob das ein Angriffskrieg ist, sondern lass uns darüber diskutieren, wie ist es dazu gekommen und dann kommen wir womöglich zum Schluss, dass es tatsächlich ein Angriffskrieg ist oder wir kommen vielleicht zum Schluss, dass es eine Maßnahme ist, um die Volksrepubliken zu unterstützen und dann ist es vielleicht kein sauberer, in Anführungsstrichen, Angriffskrieg mehr, sondern wenn man die Aspekte mit reinnimmt, dann muss man es irgendwie anders benennen oder so. Und diese Möglichkeit nimmt man sich natürlich gleich, wenn man von vornherein sagt, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, sind Angriffskriege, glaube ich, immer irgendwie völkerrechtswidrig. Und dementsprechend, das lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Aber das jetzt nur mal zwischengeschoben.
Ja, sozusagen. Ja, aber das, was dir da aufgefallen ist, das gilt ja in ganz vielen Kontexten. Mhm. Ja, also man spürt, wenn man sich öffentlich äußert, spürt man den Druck dieses allgemeinen Narrativs.
Ja, ne? Genau.
Auch in der Corona-Zeit musste man ja immer, wenn man irgendetwas Maßnahmenkritisches sagen wollte, musste man das einleiten mit, ich bin kein Corona-Leugner.
Ja, aber. Genau. Ja. Genau. Also immer grundsätzlich erstmal defensiv rangehen, ne? Und dadurch verschafft man sich selbst natürlich auch logischerweise eine defensive Ausgangssituation.
Ja. Genau. Und das ist natürlich das Gegenteil eines, im Grunde hat man dann die Schere schon im Kopf, ne? Im Grunde bekennt man sich, im Grunde markiert man sich auch selber als unfrei, weil man gesteht ja im Grunde zu, dass dieses Narrativ, das da herrscht, dass man sich mit dem auseinandersetzen muss. Man kann nicht sagen, also man kann nicht einfach so drauf los argumentieren, sondern man muss dieses Narrativ zur Kenntnis nehmen und man muss sich mit dem auseinandersetzen. Man muss, wenn man über die Krim spricht, muss man sagen, dass
sie annektiert wurde.
Dass sie annektiert wurde. Ja. Und dass man damit eigentlich nicht einverstanden ist, aber dass man jetzt vielleicht mal überlegen könnte, nachdem das so, und dann kann man irgendwie weitermachen, ne? Aber erstmal muss man das Narrativ, sozusagen das, was da uns übergestülpt worden ist, medial, das muss man erstmal affirmieren, das muss man erstmal bestätigen, muss man anerkennen, da muss man seinen Bückling vormachen oder seinen Knicks, seinen Hofknicks und dann da und dann darf man weitermachen.
Ja, aber tatsächlich dieses Corona-Beispiel, das finde ich wirklich sehr gut, weil es ist faktisch 2,5 Jahre und bis zum heutigen Tag, denke ich mal, mehr oder weniger, auch wenn sich das jetzt schon hier und da ein bisschen aufweicht, aber wenn man vor 2 oder vor 1,5 Jahren gesagt hätte, ja, also für mich ist das Ganze eine Grippe im Prinzip, dann bist du raus. Dann bist du raus, dann hast du keine Chance mehr mitzudiskutieren, dann bist du, gut, dann ist man vielleicht auch ein Corona-Leugner. Das ist ja richtig. Mhm. Aber warum denn nicht? Warum müssen denn 84 Millionen Menschen daran glauben, dass Corona was anderes ist als eine Grippe und dass es viel, viel schlimmer ist und dass es die schlimmste Seuche seit dem Zweiten Weltkrieg ist oder so, wurde uns das ja erzählt. Ja. Und jetzt ich sag mal so, im Nachgang betrachtet, gibt es ja tatsächlich auch durchaus, noch nicht viele, aber hin und wieder durchaus auch renommierte Wissenschaftler. Ich glaube, es war sogar Bill Gates, der ja nun kein Wissenschaftler ist, aber der ja da relativ große Meinungswirkmacht hat. Ich glaube, sogar der hat gesagt, ja, wir haben das überschätzt und das ist im Prinzip nicht mehr als eine Grippe oder so. Also heute geht es dann schon eher, aber das kommt dann auch immer drauf an, wer es sagt. Und wenn du oder ich das sagen, dann würden wir schon gleich uns aufs Abstellgleis stellen. Ja. Und zu einer vernünftigen Debatte gehört für mich, dass tatsächlich A-Hörnchen sagen kann, Corona ist ein einzigartiges Virus, das mit keiner anderen Krankheit, die ausbrechen kann, vergleichbar ist. Und B-Hörnchen sich hinstellen kann und sagen, boah, also ich sehe das anders. Für mich ist das eigentlich nur eine Grippe. Ja. Aber wir können uns ja darauf einigen, dass wir jetzt zusehen müssen, dass wir die Auswirkungen so gut wie möglich irgendwie in den Griff kriegen und reduzieren. Wenn sich A- und B-Hörnchen darauf einigen könnten, dann bräuchten sie ja diese Grundsatzdebatte überhaupt nicht zu führen. Die wäre ja komplett überflüssig.
Ja.
Bräuchten sie ja gar nicht.
Ja. Na? Genau. Es geht in den Diskursen, die wir hier in Deutschland führen, geht es nie um Lösungen, sondern es geht immer, also geht immer, weiß ich nicht, aber es geht sehr, sehr oft darum, dass ich dich dazu bringen möchte, meine Position anzuerkennen und zu übernehmen.
Ja.
Und das ist falsch. Das ist Quatsch. Ne? Das ist keine aufgeklärte Position. Das auch nicht hat auch mit Dialekt nichts zu tun. Das hat auch mit Lösungssuche oder sowas nichts zu tun. Das ist einfach nur total autoritärer, reaktionärer Quatsch. So wird aber in Deutschland aktuell diskutiert.
Ja.
Und das ist absolut bedauerlich, ne? Weil da werfen wir uns gegenseitig immer nur die irgendwas zwischen die Beine und bringen uns zum Fallen, aber irgendwie nicht wirklich weiter. Das merkt man und das ist jetzt nicht nur in einzelnen Unterhaltungen irgendwie in den sozialen Netzwerken so, sondern das ist auf jeder Ebene so. Ne? Es gab dann irgendwann auch im Zusammenhang mit Corona
Unteilbar, ach, was war denn das noch? Nee, was war das nicht?
Das war irgendwas mit Außer.
Ich weiß es nicht mehr. Ging es da nicht um den Floyd da, den ich krieg's durcheinander, ja, ich weiß es nicht mehr.
Genau. Aber allein schon, das ist auch völlig unwichtig, was das letztendlich war, aber ja, schon es, allein.
Du meinst den Titel wahrscheinlich an sich, ne?
Ja. Dieser Titel sagt eigentlich, dass wir schon längst geteilt sind.
Ne? Ja.
Dass Gesellschaft schon längst geteilt ist und dass es irgendwie sozusagen eine In-Group gibt, die sich von einer Out-Group irgendwie absondert. Und das ist falsch.
Und ne? Die lässt sich nicht teilen. Die ist unteilbar gegenüber den äußeren Feinden der Gesellschaft.
Genau,
sozusagen,
den äußeren Feinden. Und das ist absolut reaktionär. Also sozusagen, das tut mir leid, das hat auch mit meiner Idee von progressiver Gesellschaft, von offener Gesellschaft, von Freiheit hat das absolut nichts zu tun. Ne? Das ist Repression in reiner Form.
Ja.
Ne? Es geht im Grunde noch weiter. Also der Bogen spannt sich dann halt. Ne? Wir haben jetzt halt mehrere Krisen hintereinander. Der Krieg in der Ukraine und das, was Russland da macht und wie wir uns dazu verhalten, das ist jetzt der aktuelle Höhepunkt. Vermutlich kommt danach noch was, noch viel, viel mehr.
Ja.
Aber es wird mit jeder Krise wird Deutschland und die deutsche Gesellschaft immer repressiver und kehrt sich immer weiter ab von dem, was Kant da mal stand, irgendwie in seinem Königsberg, das heute ja russisch ist, und Hegel und diese ganzen großen deutschen Denker, die ja ein ganz anderes Projekt hatten. Ne? Die hatten ja jetzt nicht so dieses, ihr sollt euch gegenseitig verbal fertig machen auf Twitter. die hatten ja was anderes im Sinn. Die hatten ja so eine Diskussionskultur im Sinn, ne? Wo man miteinander spricht und sich aneinander annähert und vielleicht auch mal die eigene Position überwindet, indem man die andere Position als stichhaltiger, wahrer anerkennt, um sich selber auch weiterzuentwickeln. Und das ist dann, ist halt das, woran sich das anschließt, ne? Mit der Cancel Culture und diesem Apodiktum, du musst bestimmte Sätze sagen, sonst gehörst du nicht dazu. Du musst sagen, es ist ein Angriff Putins. Du musst sagen, Corona existiert, und so. Mit dieser Kultur nehmen wir uns selber sowohl persönlich als auch gesellschaftlich die Möglichkeit zur Entwicklung, ne?
Ja.
Das ist absolut bedauerlich.
Ja. Also das ist auch, das trifft es super, wenn man jetzt im Sommer, wir befinden uns ja laut Herrn Lauterbach schon wieder in einer Sommerwelle. Wenn ich nicht drüber gelesen hätte, ich hätte es nicht gewusst. Und offen gestanden, jetzt habe ich drüber gelesen und weiß es irgendwie immer noch nicht, aber er hat sie ja nun mal ausgerufen. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern die Politik, sage ich mal so, das sind ja zu einem Großteil immer noch dieselben Entscheidungsträger wie vor 2 Jahren, also eben auch vor der Bundestagswahl. Ich meine, Spahn ist jetzt aus, also sind einige ausgetauscht worden, andere sind jetzt in neuen Rollen oder alten Rollen immer noch oder wieder dabei. Die Diskussion darüber, dass wir uns jetzt auf den Herbst vorbereiten müssen, könnte man ja im ersten Moment durchaus als vorausschauend betrachten, denn das hat ja in den letzten 2 Jahren eigentlich nicht passiert. Im Sommer hat man sich so mehr oder weniger ausgeruht, war auch ziemlich erschöpft und hat dann versucht, mal irgendwie im Freien Eis zu essen oder so. Und im Herbst ging das ganze Drama dann wieder los. Und dieses Mal ist es ja so, dass es scheinbar früher beginnt, in den Köpfen zu rattern, wie wir uns denn jetzt auf den Herbst vorzubereiten haben. Letztlich aber, und das unterstreicht deine These, dass wir quasi entwicklungsunfähig geworden sind, wird ja wieder genau das gleiche Programm abgespult. Also es wird dann wieder auf die Maskenpflicht hinauslaufen und es wird dann wieder darauf hinauslaufen, dass bestimmte kulturelle Veranstaltungen nicht stattfinden können, sportliche Veranstaltungen, dass der Einzelhandel wieder extrem unter Druck gerät und natürlich wieder eine Impfkampagne ausgerufen wird. Wohlwissend, und das ist eben das, was dann auch unterstreicht, was du sagst, wohlwissend, dass es zwar viel zu wenig Entwicklung gegeben hat in Sachen der Datenlage, in Sachen der Forschung, in Sachen der ja eben auch Falsifizierbarkeit der einzelnen Maßnahmen oder der möglichen Falsifizierbarkeit der einzelnen Maßnahmen. Da hat es ja kleine, dezente Schritte gegeben, viel zu wenig insgesamt. Mhm. Aber selbst die werden komplett ignoriert. Und es ist ja auch in den letzten 2,5 Jahren ist ja im Gesundheitssystem meines Wissens nichts, aber auch gar nichts gemacht oder investiert worden. Also nicht mal die Pflegekräfte kriegen mehr Geld. Also schlimmer noch, also früher haben sie zumindest noch Applaus gekriegt. Das war ja ein bisschen was fürs Herz. Jetzt sind sie mittlerweile die Ärsche der Nation im Prinzip. Das heißt also, es ist nicht nur ein Entwicklungsstillstand, sondern genau genommen muss man es natürlich sogar als absolute Rückentwicklung betrachten.
Ne? Ja, also ich will jetzt auch Karl Lauterbach irgendwie nicht zu nahe treten, aber allein, dass dieser Mensch diesen Posten des Gesundheitsministers immer noch innehat und sich anscheinend irgendwie auch einer relativ lebendigen Fangemeinde erfreut, die sich da um ihn rumgruppiert, all das spricht eigentlich schon Bände, weil so viele Fehlprognosen, so viel Missgriffe, so viel Geld verprassen mit irgendwelchen sinnlosen Einkäufen von irgendwelchen, ich weiß gar nicht, wie oft müssen wir uns jetzt noch irgendwie impfen lassen? 7-mal, 8-mal, 9-mal, damit irgendwie all die von Lauterbach bestellten Impfdosen irgendwie aufgebraucht werden. Das ist alles so irrsinnig, ne? Und ohne Maß, ne? Man kann ja sagen, die einzelnen Argumentationsschritte, die Lauterbach macht, die mögen ja irgendwie rational und vernünftig klingen. Aber insgesamt stimmt's halt vorn und hinten nicht, ne? Insgesamt stimmt es nicht. Insgesamt stimmt seine Fokussierung auf irgendwie Einzelstudien, die dann auch irgendwie gar nicht so wahnsinnig aussagekräftig sind, wie er behauptet. Das stimmt halt alles nicht. Und man könnte das durchdeklinieren, durch die, glaube ich, die ganzen Figuren der Bundesregierung. Lauterbach ist einfach jetzt das passende Beispiel, dass gerade, weil wir über Corona diskutiert haben, dass der trotzdem immer noch da sitzt, wo er sitzt, unangefochten.
Ja. Das, ja, ich meine,
das,
ja.
Das bezeugt meines Erachtens, dass in unserer Diskussionskultur wirklich ganz viel schief läuft.
Ja.
Ne? Im Grunde müsste man sagen, also nee, der Mann ist nicht mehr tragbar. Ne? Der muss da weg.
Ja. Naja, es ist ja sogar noch schlimmer. Also ich meine, ein Lanz zum Beispiel hat, und da war er nicht der Einzige, hat also bis quasi zum Schluss, in letzter Zeit ist Lauterbach ja nicht so, nicht mehr so auf den Talkshows, aber hat bis zum Schluss und auch als er schon nicht mehr da war, immer wieder in der Runde betont, ja, also Lauterbach, der hat ja auch der hat ja immer wieder recht behalten mit dem, was er gesagt hat. Also es wird dann auch noch umgekehrt. Aber ich meine, warum ist er überhaupt Gesundheitsminister geworden? Aufgrund von Lanz und von Twitter. Also Kevin Kühnert hat kurz nachdem er dann ernannt worden war zum Gesundheitsminister, hat er wirklich in Bezug auf Lauterbach und den Posten getwittert, ihr wolltet ihn haben, ihr sollt ihn haben. Wo ich dann wieder denke, so, das ist auch perfide, ne? Also so nach dem Motto, also man könnte direkt rein interpretieren, also ich persönlich hätte ihn jetzt nicht unbedingt zum Gesundheitsminister ernannt, ich, Kevin Kühnert, aber ihr wolltet es ja so, dummes Volk und dummes Twitter-Volk und dementsprechend kommen wir dem Wunsch dann nach und machen das dann so. Also
ja. Die Frage ist halt, wie man da wieder rauskommt.
Ne? Ja, da wollte ich jetzt auch ganz gerne hin, genau. Genau, vielleicht, bevor wir darauf zu sprechen kommen oder du dazu was sagst. Wir sind ja in Berlin auf dieses Thema gekommen, als ich vor meiner Russlandreise eine Nacht bei dir geblieben bin, um dann zeitig um 4 Uhr morgens am Berliner Flughafen sein zu können. Und da haben wir dann ja noch als ich eigentlich schon längst schlafen sollte, dann angefangen über Vernunft zu sprechen und den Menschen als vernunftbegabtes Wesen. Und du hast dann quasi, oder ich weiß nicht mehr genau, also jedenfalls lief es darauf hinaus, dass ich dann irgendwann gesagt habe oder dich gefragt habe, ja, also mittelfristig kommt sie dann sowieso wieder, die Vernunft, oder?
Ich glaube schon. Also so ich denke schon, ja. Also wir leben jetzt gerade in, zumindest in Deutschland, in unvernünftigen Zeiten, in Europa, in der EU wahrscheinlich, vielleicht sogar im gesamten Westen. Aber die Vernunft ist ja nicht weg. Das ist ja, meines Erachtens ist die Vernunft von West nach Ost geschwappt. Ne? Da hält sie sich gerade auf. Das, was andere Länder tun und auch wie in anderen Ländern diskutiert wird, ist wesentlich rationaler, wesentlich vernünftiger, und da ist wesentlich mehr Dynamik drin. Und da bewegt sich auch viel, viel mehr. Ne? Das sind die Gesellschaften, also insbesondere, also ich finde, Russland ist dann halt immer das Beispiel, was ich anführen kann, weil ich halt ganz Russisch spreche und ganz viel hier bin. Da wird auf eine andere Art und Weise, da wird auch gestritten. Ich will nicht sagen, dass da die Leute nicht miteinander streiten oder dass nicht da auch irgendwie ab und zu mal irgendwie rüde Worte fallen oder sowas. Das meine ich nicht.
Ja, das habe ich selbst in der Universität erlebt, unter Studenten und Dozenten, da ging es extrem heiß her.
Ja, da geht. Aber ja, da geht's heiß her, aber man kann sich danach eben auch wieder in die Augen gucken, ne?
Ja.
Das ist was anderes, sondern wir haben irgendwie kontrovers diskutiert worden und wir haben uns dabei vielleicht auch irgendwie das ein oder andere in den Kopf geworfen, was man vielleicht normalerweise nicht tun sollte. Aber wir können uns danach irgendwie wieder treffen und wir müssen uns jetzt nicht in irgendwelche, oder ich muss mich dann nicht in irgendwelche Secure-Räume zurückziehen, in meine Bubble, in der ich so sein darf, wie ich bin und wo mir das alles, die kontroverse Meinung vom Hals gehalten wird. Ne? Mhm. Das passiert in Russland nicht und das ist meines Erachtens vernünftig. Ne? Dieser Rückzug in, ich möchte in meiner Bubble sein und ich möchte mit Leuten zusammen sein, die nur so denken wie ich und alle Leute, die was anderes denken, die müssen da ausgegrenzt werden, die haben da keinen Zutritt. Das ist brandgefährlich. Das ist reaktionär und das ist brandgefährlich. Das Problem
dazu, ja. behalt's kurz im Hinterkopf.
Ja, ja.
Weil das passt dazu, beziehungsweise macht das Ganze eigentlich noch schlimmer, dass es ja nicht nur den Rückzug in die Bubble gibt, um nur sozusagen mit seiner eigenen Meinung dann zusammen zu sein in Form von anderen Leuten, die halt in derselben Bubble sind, sondern es führt ja auch dazu, dass man mit kritischer, abweichender Meinung sich dann irgendwann in eine andere Bubble zurückzieht. Also ich merke das an mir selbst. Wir publizieren ja nun relativ viel, schriftlich, Podcasts und so weiter. Nichtsdestotrotz wird mir dann der Gegenwind, den wir dann ja auch kriegen, der wird mir dann teilweise so unheimlich und so anstrengend, dass ich mich dann sozusagen in die private Bubble zurückziehe. Ja. Und sage, okay, also ich, wenn ich jetzt nichts publiziere, dann will ich im Prinzip auch mit diesen ganzen Idioten und Menschen, die mich angreifen oder bedrohen, speziell in deinem Falle spielen ja auch Bedrohungen, sehr akute Bedrohungen und konkrete Bedrohungen eine Rolle. Also das sind dann schon zwei Bubbles, ne? Also und so wachsen die Bubbles irgendwie an und so befindet man sich irgendwann jeder aus einer anderen Motivation heraus in der bestimmten Blase, entweder aus Selbstschutz oder weil er sich damit seiner Meinung besonders wohlfühlt oder warum auch immer. Und das ist natürlich für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung fatal, ne? Wenn wir alle in Blasen leben.
Ja.
Ne?
Ja,
das wollte ich nur nochmal anfügen. Also,
ja,
ich hoffe, du hast jetzt nicht vergessen, was du sagen wolltest.
Nee, ich habe nicht vergessen, was ich sagen wollte. Das schließt im Grunde auch daran an. Natürlich, ich ziehe mich ja auch ab und zu zurück, weil diese Anwürfe, denen ich da immer mal wieder ausgesetzt bin, die zielen ja darauf ab, auf Verletzungen oder auf Bedrohungen oder auf wir kriegen dich oder sowas. Das sind ja keine Argumentation, ne? Auf Argumentation bin ich immer bereit, mich einzulassen, auch mit Leuten, die ganz andere Meinung sind. Ne? Man findet da nicht immer unbedingt eine Lösung und man muss vielleicht auch mal sagen, die Argumente sind jetzt getauscht und wir können es jetzt mal sein lassen, das ist irgendwie auch okay. Das passiert ja, selbst das passiert ja schon ganz selten, dass man wirklich Argumente tauscht oder wirklich versucht, irgendwie sich am Thema gemeinsam zu nähern aus unterschiedlichen Standpunkten. Das ist ja eine Rarität,
ja.
In den sozialen Netzwerken. Das, was passiert, ist, das, was vielfach passiert, ist ja eigentlich, ich mach dich fertig, weil du hast eine andere Meinung. Du bist ein Wichser, du bist ein Putin-Schwanzlutscher und du bist irgendwie, was kriegst du denn da eigentlich dafür, was zahlt denn der? Oder das sind ja keine Argumentationen. Ne?
Mhm.
Das haben wir verlernt. Ne? Wir haben auch auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass wir verlernt haben, mit so Verletzungen oder Unstimmigkeit irgendwie zurechtzukommen. Ne? Irgendwie irgendjemand, was weiß ich, du musst meine Sexualität, du musst das toll finden und wenn du einen blöden Witz drüber machst, dann fühle ich mich diskriminiert und dann können wir nie wieder was miteinander reden.
Ja.
Das ist genauso. Ja.
Ich glaube, es war mal eine Frau, die zu wie heißt er denn noch, dieser schmierige junge CDU-Typ.
Amthor oder?
Ja, genau, Amthor, genau. Ja. Siehst du, so eine Beschreibung reicht aus. also von dem halte ich ja nun wirklich nichts, aber der saß wohl irgendwann mal mit einer Frau in einer Diskussion zusammen und die war irgendwie dann auch noch schwarz. Und er hat wohl irgendwas gesagt, was bei ihr irgendwie negativ ankam und sagte dann, also dafür möchte ich mich jetzt auch entschuldigen, aber glaub mir, es war jetzt keineswegs mein Ansinnen, dir irgendwie weh zu tun oder dich zu beleidigen oder so. Also er hat sich wirklich entschuldigt, hat aber gleichzeitig dann noch hinterhergeschoben und das fand ich durchaus schlüssig in dem Moment. Unabhängig davon, ob ich mich jetzt bei dir entschuldige oder um Entschuldigung bitte, so heißt es ja korrekt, möchte ich dennoch betonen, ich wollte dich auf keinen Fall verletzen, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Und ihre Reaktion war, das ist scheißegal.
Ja,
das ist völlig wurscht. Die Entschuldigung kannst du dir sonst wohin stecken und ob du mich verletzen wolltest oder nicht, ist auch egal, denn ich fühle mich verletzt. Und damit bist du natürlich, da bist du raus. Also da kannst du dann auch nichts machen. Also ich meine, da kannst du dann ja auch nicht mehr um Entschuldigung bitten. Also du hast dann offensichtlich irgendetwas gesagt, das du nicht hättest sagen sollen, warum auch immer. Selbst wenn du im Nachhinein darüber nachdenkst, fällt dir nicht wirklich ein, warum du es jetzt so nicht hättest sagen sollen. Du entschuldigst dich trotzdem und ja, kriegst trotzdem einen Tritt vors Schienbein. Aber wir wollten ja nochmal auf die Frage zurück, wie kommen wir da wieder raus?
Ja, man und? Kommt genau dadurch wieder raus, dass man genau solche Sachen sein lässt. Ne? weil, also Kant. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Man kann nicht zur Aufklärung zwingen, man kann niemanden dazu zwingen, aber man muss diese Selbstbeschränkungen für sich erkennen, glaube ich. Ich glaube, anders geht's nicht. Also man muss für sich erkennen, dass wenn ich ständig irgendwie beleidigt bin, dass ich mich selber beschränke und mir die Möglichkeit nehme, mit anderen zu kommunizieren. Ne? Dass ich mir auch, ich glaube, anders geht's nicht. Als über jeden Einzelnen von uns.
Ja, das ist sozusagen das, was man aktiv tun kann. Aber ich erinnere mich, als wir in Berlin zusammenhockten, hast du irgendwann gesagt, korrigier mich, wenn ich mich falsch erinnere, dass die Vernunft sich sowieso wieder durchsetzen wird. Und ich dann gesagt habe, okay, das hieße jetzt überspitzt gesagt, eigentlich ist es egal, was wir tun, die Vernunft kommt sowieso zurück. Epochenmäßig sozusagen.
Ja, es gibt, ein Stück weit stimmt das. Ich glaube schon, es gibt, also das ist das, was ich irgendwie auch einleitend gesagt habe, ich glaube, es gibt so lange Wellen. Im Moment sind wir eher in so einer Abwärtsbewegung, wir vergessen das gerade wieder. Und das führt uns natürlich irgendwie auch irgendwo hin. Ne? Das führt uns nämlich, wir werden das alle sehr, sehr schnell merken, zu was uns unsere Unvernunft führt, nämlich in die Armut und ins Elend. Wir werden das...
Und in den Krieg, wirklich, vermutlich, ja.
Und zwar wirklich ganz, ganz faktisch. Also ganz, ganz faktisch. Ne? Diese Irrationalität und diese Unvernunft, wie wir gerade eben mit Russland umgehen oder eben nicht umgehen, dass wir meinen, wir könnten Russland bestrafen, indem wir das russische Öl nicht mehr kaufen. Diese ganzen Irrationalismen, die werden dazu führen, dass Deutschland, dass wir verelenden. Ne? Das muss man einfach sagen.
Hm. Und, geistig und materialistisch. Ne?
Also wirklich auch materiell, ne? Also es wird, wir sehen das ja jetzt schon, wir sehen das jetzt schon in den Supermärkten, es gibt immer weniger, das immer weniger, was es gibt, das wird immer teurer. Und die Ursache liegt in unvernünftigem Handeln, in unvernünftigen politischen Handeln, ne?
Ja.
In einer mangelnden Analysefähigkeit, in einer mangelnden Dialogfähigkeit, jetzt international gesehen, in einem Mangel an Reflexionsfähigkeit, was haben wir selber dazu beigetragen? Was müssen wir bei uns ändern, damit irgendwie möglichst keine Konflikte mehr auf dem europäischen Kontinent entstehen? Das fehlt gerade und das bezahlen wir, glaube ich, auch materiell. Ne? Bezahlen wir wirklich auch mit Verelendung, mit irgendwie, es gibt keine Wohnungen mehr, es gibt immer weniger Auswahl in den Supermärkten, die Auswahl wird immer teurer, irgendwie das Benzin wird immer teurer, ihr müsst euch irgendwann mal entscheiden, ob ihr irgendwie die Wohnung heizen wollt oder ob ihr irgendwie was zu essen kaufen wollt. Das werden wir bezahlen, diese damit bezahlen wir das Vergnügen, unser Vergnügen, mal kräftig unvernünftig gewesen sein zu dürfen.
Ja, aber das klingt so ein bisschen so, als wenn der Weg zur Vernunft im Prinzip über den Bürgerkrieg führt oder über Armut, Hunger, Leid, Bürgerkrieg.
Bürgerkrieg, ich glaube nicht, ich weiß es nicht, ob Deutschland das Land des Bürgerkriegs sein wird?
Tendenziell glaube ich das eigentlich auch nicht. Aber auf der anderen Seite hat selbst ein Land wie Deutschland, glaube ich, dann irgendwann eine kollektive Leidensgrenze, die besser nicht überschritten werden sollte. Also ich traue den Deutschen da jetzt deutlich weniger zu als anderen Völkern, wie, keine Ahnung, den Franzosen oder auch vielleicht südamerikanische Länder. Aber ich glaube schon, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass tatsächlich irgendwann der Punkt erreicht ist, wo es dann heißt, gut, also bis hierher und nicht weiter, jetzt geht's ans Existenzielle. Ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht, gut, das ist jetzt alles sehr spekulativ, aber dass vielleicht vor dem Bürgerkrieg dann noch ein ausgeprägter und gewalttätiger Rassismus sich breit macht, weil das ja auch immer eine favorisierte Lösung von speziell rechten Parteien und Bewegungen ist, nach dem Motto, es sind ja die Flüchtlinge an allem schuld, die nehmen uns ja die Frauen, die Arbeitsplätze und in Zukunft dann auch die Butter und das Öl weg, also das Öl zum Kochen. Aber ich denke mal, konfliktfrei wird es selbst in diesem Land vermutlich nicht passieren, beziehungsweise wenn es konfliktfrei passiert, dann wird es, glaube ich, wirklich eine kollektive Agonie, in der wir dann landen irgendwann. Und die hat natürlich dann auch nichts mit Vernunft zu tun. Von daher frage ich mich, wohin oder wie, welcher Weg führt in die Vernunft?
Also es gibt schon, also ich glaube, ohne Streit, also in welcher Form auch immer, aber ohne Streit geht's halt nicht, weil Vernunft bedeutet oder Aufklärung bedeutet im Grunde permanenten Streit, nur eben in einer bestimmten Art und Weise. Es bedeutet, in einen beständigen Dialog einzutreten. Es bedeutet, sich beständig auszutauschen, sich offen zu halten für andere Argumente und so. Und das brauchen wir. Und das wird sicherlich, das ist eine Kultur des Streites, ne? Also Aufklärung ist eine Kultur des Streites. Aber wenn wir das, ich persönlich stelle mir das so ein bisschen so vor, wenn wir das jetzt permanent unterdrücken, ne? Wir unterdrücken sozusagen die vernünftige Auseinandersetzung, den vernünftigen Dialog, ne, was wir gerade tun, sondern wir lassen das Narrativ herrschen und jeder, der sagt, also wir müssen irgendwie den Konflikt in der Ukraine auch so ein bisschen historisch sehen, der wird dann von irgendeiner Oma Agnes da, wie heißt die, Strack-Zimmermann, irgendwie niedergebrüllt, ne? Völlig unsympathische Figur, völlig unaufgeklärt, völlig irrational, die hat eigentlich in der Politik nichts zu suchen, ne? Aber wenn man das dann immer unterdrückt, so, wir machen jetzt keinen rationalen Diskurs, sondern wir schreien uns nieder und wir behaupten einfach irgendwas, dass Putin irgendwie, der ist ein widerlicher, irrationaler Angriffskrieger. So. Wenn wir das auf Dauer immer wieder machen, an unterschiedlichen Themen, glaube ich, staut sich etwas auf und ja, es explodiert dann irgendwie. Ob das dann in der Revolution oder in einer, aber es wird einen historischen Wendepunkt geben und man wird zurückkehren. Man wird zurückkehren zu sagen, ja, es gibt doch irgendwie was anderes. Es gab doch schon mal, seit der Antike gibt es immer mal wieder Phasen von aufgeklärten Denken oder von Vernunft, die eigentlich dann auch zu Perioden von Frieden und geführt haben. Lasst uns das doch nochmal probieren. Das Wissen darum ist ja nicht weg, ne? Man wird dann vielleicht in die Talkshows, die es dann vielleicht in der Form auch nicht mehr gibt, sich keine, also nicht die Oma Agnes, wie die Strack-Zimmermann oder sowas einladen, ne? Sondern man wird andere Leute einladen, die es ja nach wie vor immer noch gibt, nur die gerade überhaupt nicht zu Wort kommen.
Ne? Ja.
Ne? Und die dann vielleicht auch öffentlich vorführen, wie man wirklich miteinander spricht. Ne? Wie Dialog funktioniert. Ich glaube, das kehrt zurück. Nicht ganz reibungslos. Also man muss, glaube ich, erstmal durchs Tal des Elends gehen. Ne? Und dann, das glaube ich schon.
Ja, so wie es jetzt ist, fällt mir eine Geschichte ein, sozusagen. Das jetzt zum Abschluss. Wir sind limitiert auf eine Stunde oder ein bisschen weniger. Ich hatte ja eben von der Leuthäuser-Schnarrenberger gesprochen, die den theoretischen Vorschlag gemacht hat, Putin kriegt jetzt den Donbass und den Süden, sprich Odessa, vielleicht noch ein bisschen mehr. Der Rest geht dann an die Ukraine, an den Westteil der Ukraine. Und dann hat sie ja hinterher geschoben, das wird er ja sowieso nicht wollen. Und da fällt mir ein, Paul Watzlawick, die Geschichte mit dem Hammer und den Nachbarn. Ich weiß nicht, die kennst du wahrscheinlich. Genau, ja, klar. Ne? Und die finde ich wirklich, für diejenigen, die sie noch nicht kennen, ist es halt so, dass ein Mann wohl ganz gerne, ich glaube, ein Bild bei sich anbringen möchte. Und er hat einen Nagel, aber er hat keinen Hammer. Irgendwie hat er den verliehen oder verloren oder er hatte nie einen oder so. Und denkt dann drüber nach, ob er sich vielleicht bei seinem Nachbarn einen Hammer leihen kann. Mit dem versteht er sich auch ganz gut und so. Und er will dann schon rübergehen und dann fällt ihm aber ein, und wenn der mir den Hammer gar nicht geben will? Wenn der vielleicht einfach denkt, dass ich den Hammer sowieso nie zurückgebe oder dass ich ihn mit Absicht kaputt mache oder was auch immer. Jedenfalls fängt dann an, sich ein Gedankenkarussell in seinem Kopf zu drehen, das überhaupt nicht mehr aufhören mag. Und irgendwann geht er dann wutschnaubend zu seinen Nachbarn rüber, der öffnet die Tür, begrüßt ihn und er schimpft ihn nur an irgendwie. Und damit sie es wissen, ihren Hammer, den können sie sich sonst wohin stecken, und verschwindet halt wieder. Ja, und der Nachbar steht da und fragt sich, was war das denn gerade? Ja, das passt vielleicht ganz gut zum Abschluss.
Doch, das passt ganz gut. Also das ist unsere Haltung gerade. Wir reden nicht miteinander, weder auf der internationalen Ebene, noch auf der persönlichen, noch auf der gesellschaftlichen Ebene. Die sozialen Gruppen untereinander reden miteinander, noch auf der persönlichen Ebene. Und das führt natürlich zu einem das führt natürlich zu Konflikt und das führt natürlich zu einem Auseinanderdriften von Gesellschaft und auch auf der internationalen Ebene führt das zu Krieg. Ne? Wir hätten die Möglichkeit gehabt, diesen Krieg zu verhindern, indem wir einfach das getan, indem wir einfach das getan hätten, wozu wir international verpflichtet werden, nämlich dafür zu sorgen, dass Minsk II umgesetzt wird, dann hätte es diesen Krieg nie gegeben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder in den Dialog kommen. Unsere Politiker wollen das nicht, auf partout nicht. Wir sollten versuchen, dass wir untereinander und auch in den sozialen, auch dass die sozialen Gruppierungen in Deutschland, dass die untereinander wieder in Dialog treten. Das ist elementar wichtig. Sonst, je länger wir das aufschieben, desto stärker geht es nach, desto vehementer geht es nach unten und desto tiefer wird das Tal des Elends, was ich schon erwähnt habe.
Desto schmerzhafter wird der ganze Prozess. Ja, Gerd, vielen Dank.
Ich danke dir.
Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Und ich hoffe, dass du bald wieder zurück bist, denn es gibt da ja scheinbar so leichte Probleme mit der Rückkehr.
Flug klappt nicht.
Irgendwie wird das schon gehen. Und wenn alle Stränge reißen, schicken wir dir dein Mikro einfach hinterher. Ja, noch schöner wäre es, wenn du dann bald wieder zurückkehrst, auf jeden Fall, und wir dann auch sozusagen innerdeutsch mal wieder sprechen können. Liebe Zuschauer, nochmal von vorn, liebe Zuhörer, Zuhörende. Gut, dass Roberto jetzt nicht da ist. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt in eure Kommentare, schreibt eure Kommentare, schreibt rein, was ihr von dem Podcast gehalten habt, wie ihr das seht und ob ihr Hoffnung habt, dass es einen Weg zurück zur Vernunft gibt, der vielleicht nicht so schmerzhaft ist, wie wir ihn hier skizziert haben. Schöne Grüße nach draußen, schöne Grüße nach Moskau, lieber Gerd, und bis bald.
Genau, schöne Grüße aus Russland, bis bald.
Ciao.
Dank dir, Tom. Tschüss.